Ja, guten Morgen miteinander. Heute geht es um ein grosses Buch. Kennt ihr das grösste Buch auf der Welt? Das Entlebuch. Das grösste Buch. Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist die Bibel? Ist die Bibel ein Buch, wo es ja, so spannende Geschichten drin hat, wo auch so ein bisschen Legenden drin sind? Oder ist die Bibel wirklich ein Buch, das von Gott stammt? Die Bibel sagt nämlich von sich selber, dass Gott der Urheber ist von sich selber, von der Bibel. Natürlich, das ist jetzt mal eine Behauptung. Und wir wollen dem mal auf die Spur gehen, ob es glaubwürdige Argumente gibt, die diese These stützen. Ich möchte euch mitnehmen in den ersten Punkt, in die Entstehung und in die Überlieferung von der Bibel. Zuerst mal ein paar Grundfakten. Bibel, also wenn wir von der Bibel reden, dann stellen wir uns ein Buch vor, so, oder? Fangt mal an und es wird, wie ein normales Buch, wie geschrieben, bis zum Schluss, von A bis Z und dann ist es fertig. So ein Buch. Jetzt, die Bibel ist ein bisschen anders. Die Bibel vereinigt in sich 66 Bücher. Angefangen vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und die Bibel wird unterteilt in ein Altes Testament und ein Neues Testament. Und das Alte Testament, das ist geschrieben vor der Geburt von Jesus und das Neue Testament ist geschrieben mit, also ab der Geburt von Jesus. Und die ganze Bibel ist entstanden über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Von über 40 Autoren ist sie geschrieben worden und die Herkunft dieser Autoren sind auch ziemlich unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einen Josua, der geschrieben hat in der Bibel, das war ein General. Wir haben einen Daniel, das war ein Premierminister. Haben wir einen Petrus, der war Fischer, oder einen Lukas, der war Arzt. Dann haben die Verfasser auch ganz unterschiedliche Orte geschrieben. Der Mose zum Beispiel hat in der Wüste geschrieben. Der Johannes hat geschrieben auf der Insel Patmos, wo er im Exil war. Der Paulus hat im Gefängnis geschrieben. Und interessant ist jetzt auch, dass die Autoren nicht nur zeitlich verstreut sind über 1500 Jahre, sondern sie sind auch räumlich ziemlich fest verzettelt gsi. Die Bibel ist nämlich auf 3 Kontinente geschrieben worden, nämlich Europa, Asien und Afrika. Und zwar in 3 unterschiedlichen Sprachen. Also das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben und das Neue Testament ist hauptsächlich in Griechisch und ein kleiner Teil auch Aramäisch. Also Jesus hat Aramäisch geredet, das war so die Volkssprache damals in Israel. Also jetzt sehen wir, mal so ein bisschen zusammengefasst, wir haben da 40 Autoren, die diese Bibel geschrieben haben, die sich meistens nie persönlich begegnet sind, die zeitlich und örtlich mega verstreut sind auf 3 Kontinenten. Jetzt müsste man doch eigentlich sagen, hey, die Bibel, also das muss doch jetzt ein Durcheinander sein, ein Flickwerk, wo da irgendein Gleis gebaut wird und da geht es weiter, so kreuz und quer. Und die Frage ist, ist es so? Und ich muss sagen, nein, es ist nicht so. Die Bibel ist eine Einheit von A bis Z. Es hat einen roten Faden quer durch. Mit so Verbindungen, wo man sogar, wenn man so einem Stück schreiben würde, enorm tiefe Gedanken müsste haben. Also eine unwahrscheinliche Einheit trotz dieser Entstehungsgeschichte. Und da kann man sich fragen, wie ist das möglich? Ist das ein Zufall? Wie ist das möglich? Die Antwort liegt im 2. Petrus 1, Vers 21, da wird über die Autoren der Bibel gesagt, von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Man kann auch übersetzen, getragen vom Heiligen Geist. Also wie wenn Wind in ein Segel bläst, kann man sich vielleicht vorstellen. So hat Gott ins Leben der Autoren hineingeblasen, so das Wort Gottes entstanden ist. Die Einheit trotz dieser Entstehungsgeschichte ist darum möglich und nur darum möglich, weil hinter den menschlichen Autoren Gottes Geist steht, wo sie so auch befähigt hat und ihnen das eingegeben hat. Alle Autoren von der Bibel sind unter dem Einfluss von seiner Leitung gestanden. Dann eine zweite zentrale Bibelstelle ist im 2. Timotheus 3,16, wo es heisst, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wörtlich heisst da Gott gehaucht. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Auch da wieder. Gott hat reingeblasen und die Schrift ist entstanden. Das war ein Schöpfungsakt. Aber ganz wichtig, wenn Gott das gemacht hat, dass er wie die Autoren, wie durch seinen Geist reingeblasen hat, die Worte eingegeben hat, hat er die Autoren mit ihren natürlichen Fähigkeiten gebraucht. Also er hat es nicht einfach diktiert, so Wort für Wort diktiert und es ist irgendwie an ihnen vorbeigegangen, ihrem Verstand, sondern Gott hat den Verstand der Autoren gebraucht und auch ihre Fähigkeiten, die sie hatten. So sind sie Werkzeuge von Gott gewesen. Einige Autoren haben das aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Das ist ziemlich ein grosser Teil von der Bibel. Und andere Autoren in der Bibel, die haben recherchiert. Die haben nachgefragt. Die haben Interviews gemacht. Die haben Abklärungen gemacht. Der Lukas war zum Beispiel so einer. Der Lukas war ein Arzt. Also der hat gewusst, wie man genau schafft, wie man wissenschaftlich schafft auch. Und so hat er sein Lukas-Evangelium angefangen mit dem Wort: Ich bin allem von Anfang an genau gefolgt. Genau. Und schreibe es der Reihe nach. Der hat das so abgeklärt und Gott hat ihn gebraucht, dass er Wort Gottes, das Evangelium, geschrieben hat. Also ein kurzer Abriss, wie ist die Bibel entstanden? Jetzt stellt sich ja die Frage, ja, wie ist denn die Bibel in die heutige Zeit überliefert worden? Das ist ja vielleicht auch fast noch eine wichtige Frage. Stimmt die Bibel heute noch? Oder hat sich die verfälscht im Laufe der Jahre, von den Jahrhunderten? Jetzt, wenn wir dem auf die Spur gehen, wir haben ja leider keine Originalabschrift mehr. Also das Original von Mose oder von David, das er ursprünglich geschrieben hat, die Leute geschrieben haben, das haben wir ja nicht mehr. Was wir haben, das sind Abschriften. Also man hat ja dann das Original abschreiben und wieder abschreiben und wieder abschreiben und. Das hat man von Hand abgeschrieben, bis im 15. Jahrhundert dann der Buchdruck erfunden worden ist, von Gutenberg, und dann hat man es können drucken, oder? Aber vorher ist immer wieder abgeschrieben worden. Und das haben ganz, ganz ausführlich genaue Regeln haben da geherrscht im Alten Testament, wo da die Leviten vor allem auch müssen beachten beim Abschreiben vom Alten Testament. Ich kann jetzt das nicht so im Detail ausführen, aber das haben ganz grosse Regeln, viele Regeln sind da gewesen. Zum Beispiel haben sie gerade im Alten Testament, die Abschreiber, haben unerhört grossen Respekt gehabt vor dem Wort Gottes. Also auch im Neuen Testament auch. Es sind vor allem auch Mönche gewesen, die das dann gemacht haben im Neuen Testament. Aber im Alten natürlich auch. Zum Beispiel nur eine Regel. Eine Regel hat gegolten, wenn ein Abschreiber im Wort Gottes, also wenn er dran ist am Abschreiben und zum Wort Yahweh kommt, das ist der Gottesname. Also wenn er jetzt gerade dran ist, den Namen zu schreiben, Yahweh, und in dem Moment wird er vom König angesprochen, dann darf er nicht reagieren. Also sonst wäre es wahrscheinlich lebensbedrohlich, wenn du dem König nicht reagierst, oder? Aber weil Wort Gottes, Yahweh, der Gottesname, und du schreibst gerade, dann darfst du den König nicht beachten. Also das ist einfach so ein Beispiel. Und es hat ganz viele Regeln gegeben. Sicherheitsbestimmungen, dass es möglichst keine Abschreibfehler gibt. Ist dann die Konsequenz, dass es nie Abschreibfehler gegeben hat? Nein, müssen wir sagen, nein, es hat Abschreibfehler gegeben, aber sicher weniger, als wenn man so Regeln nicht gehabt hätte. Aber wie können wir jetzt prüfen, wie fest sich die Bibel verändert hat? Sind das wesentliche Unterschiede oder sind es minime? Wir können es prüfen, indem wir möglichst alte Schriften, alle Abschriften vergleichen mit dem, was man heute hat. Und das machen wir jetzt. Das Alte Testament ist geschrieben worden zwischen dem Jahr 1400 bis 400 vor Christus. Und wir sind jetzt da 2019, also es gibt einen recht grossen Gap zwischen ihnen. Vom Original bis heute. Und jetzt wollen wir mal schauen, was für altertümliche Abschriften haben wir. Und wir können das vergleichen mit den Bibeln, die wir heute haben. Wir haben zum Beispiel die sogenannte Septuaginta. Septuaginta ist eine Abschrift vom Alten Testament in Griechisch. Also nicht Hebräisch wie das Original, sondern Griechisch. Das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil. Es wäre besser, wenn es Hebräisch wäre, aber es ist jetzt Griechisch. Aber immerhin, die Septuaginta ist geschrieben worden zwischen 100 bis 250 vor Christus. Also es ist ziemlich nah beim Original. Dann haben wir die Vulgata. Das ist das Alte Testament in Latinisch. Geschrieben worden im frühen 5. Jahrhundert. Dann haben wir den Codex Leningradensis. Die haben so ganz lustige Namen, die Abschriften. Genau, und der Codex Leningradensis ist geschrieben worden 1000 nach Christus in Hebräisch. Das ist lange Zeit ist das wertvollste alttestamentliche Dokument gewesen, weil es eben Hebräisch ist. Aber wir sehen eigentlich da 1000 nach Christus und das Original ist 400 vor Christus abgefasst worden, fertig. Es ist ein grosser Gap zwischen ihnen, 1400 Jahre. Weil je grösser die Lücken ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, oder könnte man meinen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passiert sind, auch beim Abschreiben. Lange Zeit war das eigentlich der Ist-Stand gewesen. Und dann ist das Jahr 1947 gekommen. Und ein Hirtenbub hat in Qumran, in der Nähe vom Toten Meer, da der Kreis, das Qumran, bekannt zeichnen, der hat dort einen sensationellen Fund gemacht in einer Höhle. Und zwar hat er Schaf gehütet und hat Stein umgeschossen und dann auch in die Höhle rein und dann hat er gehört, etwas scheppern. Und jetzt hat es dort rein ganz viel Tonamphoren gehabt mit altertümlicher Abschrift, also Schriftrolle drin. Und darunter viele Schriften aus dem Alten Testament. Man hat ihnen dann Qumran-Schriften gesagt. Es hat auch andere Schriften gehabt, nicht nur biblische, auch andere, aber eben auch viele AT-Abschriften. Und zwar, viele von denen sind geschrieben worden im Jahr 100 bis 200 vor Christus. Also das ist dann plötzlich ein riesengroßer Sprung von der Gotteslinie Rhodesiens bis ganz nah dran an das Original. Und da haben dann eigentlich die Wissenschaftler gesagt, so, jetzt müssen wir die Bibel neu schreiben. Weil jetzt sehen wir, die hat sich verändert. Und übrigens noch, die Jesaja-Rolle, die haben wir auch gefunden, das ist das Prunkstück, 7,3 Meter lange Jesaja-Rolle. Unglaublich gute Verfassung. Und dann haben natürlich die Wissenschaftler angefangen, in mühsamer und genauen Arbeit, die vielen Schriften, die sie im Koran gefunden haben, auszuwerten, anzuschauen und zu vergleichen. Zum Beispiel mit dem Codex Leningradensis, mit dem, was wir heute haben, um zu schauen, ob sich sie verändert hat. Und sie haben gesehen, die Bibel hat sich nicht verändert. Also es hat nur ganz minime Abweichungen gegeben. Zum Beispiel, in der alten Jesaja-Rolle, wo man haben, steht an einer bestimmten Stelle, heilig, heilig. Und an der gleichen Stelle steht im Codex Leningradensis, heilig, heilig, heilig. Also ist eins heilig dazugekommen. Wie das passiert ist, keine Ahnung, aber es ist nicht jetzt ein Unterschied eigentlich, oder? Oder das zweite Beispiel, in der einen Stelle, in der Jesaja-Rolle, steht, sie riefen. Ja, genau, sie riefen. Und im Codex Leningradensis steht an der gleichen Stelle, einer rief den anderen. Also, das sind Abweichungen, aber jetzt überhaupt nicht relevant eigentlich. Die Wissenschaft zeigt aufgrund von diesen Fund am Qumran, das Alte Testament ist genau das Gleiche, wie es vor 2000 Jahren war. Also, wir haben die gleiche Bibel, wie es vor 2000 Jahren war. Also, es war das Alte Testament. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Das Neue Testament, das ist geschrieben worden zwischen dem Jahr 40 und 100 nach Christus. Und auch da gibt es für die Genauigkeit vom uns heute vorliegenden Neuen Testament gibt's ganz eindrückliche Belege. Es ist so gewesen, dass der deutsche Theologe Tischendorf, hat er geheissen, der ist im Jahr 1859, das ist ja noch etwas gewesen, dort zu reisen, der ist in Sinai gereist, zu dem Katharinenkloster, und hat das besucht. Und dann hat ihm der Verwalter von dem Kloster, hat ihm irgendwann etwas ganz Geheimnisvolles gezeigt. Und es hat sich nachher herausgestellt, das ist eine Abschrift, eine vollständige Abschrift vom Neuen Testament in Griechisch, datiert aufs Jahr 350 nach Christus. Das ist, heute kann man das noch anschauen. Das ist in London im Museum. Das ist ganz, ganz ein wichtiges Dokument. Und das ist natürlich ein Hammer. Also übrigens, da kann man weit herumschauen. Es gibt in der Literaturgeschichte gibt es keine Schrift, die derart überliefert worden ist, mit so vielen alten Schriften, genauen Schriften. Und es geht dann nämlich noch weiter. Es gibt nämlich noch weitere Abschriften. Zum Beispiel gibt es über 5000 griechische, altertümliche Abschriften. Und die sind nicht alle im gleichen Ort gewesen, die sind verteilt gewesen. Zum Beispiel Alexandria hat es gehabt, wahrscheinlich auch dort im heutigen Irak, wo die Juden auch gewesen sind, Israel. Und das sind unterschiedliche Linien gewesen, wie die entstanden sind. Also die haben nicht alle miteinander abgeschrieben, sondern die haben selber im Verlauf der Jahrhunderte haben die das übertragen. Und das natürlich dann noch Glaubwürdigkeit grösser, dann konnten wir diese unterschiedlichen Linien miteinander vergleichen und haben das auch gemacht. Dann auch über 10'000 lateinische Abschriften und etwa 9'300 andere Sprachen. Es gibt, wie ich es gesagt habe, es gibt kein Buch, das unter annähernd so gut überliefert wurde, ist weder von vom Cäsar oder irgendwie von einem Philosoph. Es gibt es gar nicht, von einem Griechischen. Dann die ältesten Textteile, die wir vom Neuen Testament haben, das sind aber noch kleine Teile, gehen zurück bis aufs Jahr 130 nach Christus. Und etwa im 100 ist die Bibel abgeschlossen gewesen, also enorm nah ans Original. Also all die vielen altertümlichen Texte, die zeigen auf, die Bibel ist außergewöhnlich genau überliefert. Es ist eine sehr grosse Übereinstimmung mit dem, was wir heute haben, zu dem, was wir da in den alten Schriften gefunden haben. Und Wissenschaftler haben herausgeschafft, oder? Durch das Vergleich von diesen vielen, vielen altertümlichen Handschriften, dass im Durchschnitt nur jedes tausendste Wort unsicher ist im Neuen Testament. Also jetzt kannst du mal die Bibel nehmen, das Neue Testament aufschlagen, dann fängst du an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bis auf 1000. Und dann muss man sagen, das Wort ist unsicher. Nicht falsch, es ist unsicher. Aufgrund von diesen vielen unterschiedlichen Abschriften hat man einfach das rausgeschafft. Im Durchschnitt, jedes tausendste Wort ist unsicher. Mit anderen Worten, das ist unwahrscheinlich genau, wie die Bibel überliefert worden ist. Und das ist eigentlich ein wissenschaftlicher Beweis. Wir haben heute noch die gleiche Bibel wie vor 2000 Jahren. Und es kann niemand sagen, die Bibel hat sich eh verfälscht. Das hört man ja manchmal, oder? Ja, die Bibel stimmt eh nicht mehr. Wer das sagt, hat keine Ahnung von der Bibelwissenschaft. Wirklich nicht. Gut, jetzt kann jemand sagen, okay, offensichtlich ist die Bibel noch die gleiche wie vor 2000 Jahren. Aber es heisst noch lange nicht, dass die Bibel wirklich auch von Gott kommt, oder? Dass sie von Gott stammt. Ist das richtig? Ja, müssen wir mal sagen, okay. Die Bibel ist noch gleich wie das Original, aber ist sie denn wirklich auch glaubwürdig? Stammt sie wirklich aus Gottes Federn, wie ich am Anfang auch behauptet habe? Und jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt einfach wechseln im Bereich vom blinden Glauben oder den Augen zu und Glauben, das ist jetzt das Wort Gottes, oder gibt es auch da noch Hilfestellungen? Nein, es gibt Hilfestellungen. Weil die Bibel ist nicht nur von der Entstehung und von der Überlieferung her einzigartig, sondern auch vom Inhalt her. Vom Inhalt. In der Bibel gibt es über 6'000 Prophezeiungen, die gemacht werden. Eine Prophezeiung ist etwas, wo man etwas voraussagt, bevor es eintrifft. Und in der Bibel gibt es, wie gesagt, etwas über 6'000 von diesen Prophezeiungen. Gott selber sagt in der Bibel, dass man sieht, ob eine Prophezeiung wahr ist und von Gott kommt oder nicht. Man sieht es an dem, ob sie eintritt, ob es wirklich passiert. Jetzt, die Bibel ist voll von diesen Prophezeiungen und etwas über 3'000 von diesen 6'000 Prophezeiungen sind bereits erfüllt worden. Und zwar genau. Und die anderen betreffen die Zukunft. Also wenn wir Menschen, wenn wir uns mit dem mehr mit auseinandersetzen, ich glaube, wir würden mega staunen. Auch da wiederum. Also ich glaube nicht, das ist einzigartig, dass es eine Schrift gibt, die so viel voraussagt, bevor es passiert, wo man kann nachprüfen kann. Und ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben. Das Beispiel 1. Der Micha, Prophet Micha, hat 700 vor Christus Folgendes geschrieben. Und du, Bethlehem in Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und das ist der Messias. Wo ist Jesus auf die Welt gekommen? In Bethlehem. Oder? Jedes Mal an der Weihnachten reden wir von Bethlehem. Und das, obwohl Maria ja in Nazareth gewohnt hat. Dann ein zweites Beispiel. Jesus ist ja durch Soldaten mit Nägeln an Hand, durch Hand und Füße auch ans Kreuz genagelt worden. Kreuzigung ist ein römisches Hinrichtungsmittel gewesen, wo man nur mit Menschen gemacht hat, die nicht Römer gewesen sind, also Verbrecher. Und die dort gekreuzigt worden sind, die sind so lange gehangen, bis sie nicht mehr schnaufen konnten, bis sie eigentlich verstickt sind. Das war ein ganz schrecklicher Tod gewesen. Darum haben die Römer nicht andere Römer auch praktiziert. Und der Psalm 22, der beschreibt die Kreuzigung von Jesus prophetisch aus der Sicht von Jesus. Also, wenn wir mal den Psalm 22 lesen, dann sehen wir auch, wie schlimm das war. Und das hat der David geschrieben. Der David hat den Psalm 22'000 Jahre vor Christus geschrieben. Und zwar hat man dort mal die Kreuzigung gar noch nicht gekannt. Das war noch kein Thema gewesen. Die haben gar nicht gewusst, ja, dass das irgendwie gibt. Und jetzt hat der David im Psalm 22, Vers 17 schreibt er, sie haben meine Füße und meine Hände durchgraben. Ohne zu wissen, was er genau schreibt, hat er eigentlich die Kreuzigung von Jesus vorausgesagt, die dann 1000 Jahre später passiert ist. Dann ein drittes Beispiel von so einer Prophezeiung. wo Jesus sterbend am Kreuz gehangen ist, ist Folgendes passiert. Wir lesen das im Johannes 19, ab 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile. Einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Und die Szene hat ebenfalls der David vorausgesehen. In einer Prophezeiung im Psalm 22, Vers 19 schrieb er, sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Und die Römer haben die Prophezeiung gar nicht gekannt. Die haben nicht gedacht, oh, jetzt machen wir das, dann wird das erfüllt. Außerdem, selbst wenn sie es gekannt hätten, die haben ja kein Interesse gehabt, das zu bestätigen. Aber es ist passiert. Dann das vierte Beispiel. 3. Mose 26. Prophezeit eine schreckliche nationale Katastrophe, die über das Land Israel, über das Volk der Israeliten kommt. Die Stelle ist geschrieben worden 1400 vor Christus. Und wir lesen da Verse 31 bis 33. Da heißt es, also Gott ist der, der da redet. Ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten. Übrigens, das ist vielleicht noch eine Erklärung, das ist ein Gericht, das da Gott ausgeübt hat, also im Volk, weil sie über ganz, ganz lange Zeit eigentlich einen Götzendienst gemacht haben und seinen Namen in den Dreck gezogen haben. Also er hat lange Geduld gehabt, aber irgendwann hat er dann das wahrgemacht, was er gesagt hat. Und dann heisst es weiter, und ich werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Der Tempel, oder? Zerstören. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter den Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte werden eine Öde. Im Jahr, also im 1. und 2. Jahrhundert, haben die Römer Israel am Erdboden gleich gemacht. Also bei 130 nach Christus ist das abgeschlossen gewesen. Da haben sie alles zerstört. Sie haben Tempel, Städte zerstört. Sie haben sogar Weinberg zerstört. Sie haben die Juden aus dem Land vertrieben. Es hat mehrere Aufstände gegeben von den Juden. Nachdem Jesus weg war, haben die Juden ja dort dann so die Oberherrschaft gehabt. Und die Juden haben sich dann gewehrt. Und dann hat es einen Krieg, das war etwa so 70 nach Christus, wo niedergeschlagen worden ist. Dann haben sie den Tempel zerstört. Und dann etwa 130 nach Christus ist nochmal so ein Aufstand gekommen. Und dann haben die Römer genug gehabt. Sie haben so, jetzt machen wir die wirklich platt. Und das ist dann so gekommen. Sie haben eigentlich dann wirklich alles zerstört und die Juden vertrieben. Und im Laufe der Jahrhunderte ist dann das früher blühende Israel, wo Milch und Honig fließt, ist effektiv zu einer menschenleeren Wüste geworden. Wo Jesus dort gelebt hat, ist es ein wunderbares Land gewesen, grün und fruchtbar. Und nachher, wo dann die Römer fertig sind, ist es eine menschenleere Wüste geworden. Und die Juden selber sind auf alle 5 Kontinente zerstreut worden. Das wissen wir heute. Wir sind nicht hergekommen. Sie sind verstreut worden. Dann rund 1800 Jahre nach dem Ereignis, wo die Römer Israel kaputt gemacht haben, hat der Mark Twain, kennen wir, oder? Autor, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, der hat im Jahr, also 1867, hat der Palästina besucht. Ist in das Land gegangen, hat das besucht und hat von dem geschrieben, was er gesehen hat. Er hat zum Beispiel geschrieben von einem desolaten Land, das er als stille, traurige Wüste erlebt hat. Eine Wüste ohne blühende Vegetation und ohne Bevölkerung. Wörtlich hat er da noch geschrieben, wir sahen nie einen Menschen auf der ganzen Strecke. Keinen Baum oder Strauch. Also das muss enorm traurige Sache gewesen sein. Und er schreibt das so, oder, dass man einfach sieht, das ist die Situation. Weil wir können ja das nicht mehr anschauen. Heute sieht es anders aus in Israel. Also das ist vorausgesagt worden von der Bibel und es ist eingetroffen. Dann geht die Prophezeiung noch weiter. Weil der Hesekiel hat im Jahr 600 vor Christus prophezeit, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also das heisst, es geht dann weiter. Gott würde dann die verstreuten Israeliten wieder zurückholen. 1882, 15 Jahre nachdem der Mark Twain dort war, hat das angefangen. Nachdem vor 1800 Jahren lang praktisch kein Jude mehr hatte im Land, sind russische Juden unter dem Zar Alexander III. Verfolgt worden und sie sind geflüchtet, haben verflüchtet zurück auf Israel. Und in den folgenden Jahrzehnten sind immer mehr Juden zurückgekommen, auf die Idee gekommen, wir können auch zurückgehen. Und das war dann eine Pionierarbeit, es war ja nicht mehr vorhanden in diesem Land. Und der Höhepunkt war, dass Israel 1948 wieder ein eigener Staat geworden ist. Das war nur mehr möglich, weil die Welt damals noch unter dem Schock gestanden ist von diesen Gräueltaten des Nazireich. Und auch das hat die Bibel prophezeit. Genau das ist passiert. Ich meine, 800 Jahre lang ist nicht einfach nichts mehr los, kein Jude mehr. Und nachher, und wenn wir nur heute schauen, ich weiss nicht, 7, 8 Millionen, ich weiss nicht, wie viele das dort haben. Das hat die Bibel vorausgesagt. Dann geht die Prophezeiung aber noch weiter. Es ist noch weiter. Nämlich, der Hesekiel, der sagt auch, im Kapitel 36, Vers 34 und 35, und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Wüste da liegt vor den Augen jedes Vorbeiziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das verwüstet war, ist wieder Garten Eden geworden. Und Jesaja, ein anderer Prophet, der sagt es ähnlich, Israel wird wieder blühen und gedeihen. Also das Land soll nicht nur wieder bevölkert werden mit Juden, sondern es soll wieder wie ein Garten Eden schön werden. Und was ist dann passiert? Seit 1867, der Mark Twain dort war. Wo die Juden zurückgekehrt sind, ihres Land, haben sie es auf der Welt einzigartigst Bewässerungssystem entwickelt, wo sie können, wie das Land fruchtbar machen. Sie haben Sümpfe ausgerechnet und sie haben unzählig viele Bäume gepflanzt und Weinberge, sodass sich das Klima verändert hat im Land. Sie haben Städte aufgebaut. Und heute ist Israel nicht mehr ein verdorrtes Land, sondern es ist eine blühende Landschaft, ein blühender Garten, so wie es die Bibel vorausgesagt hat. Und das sehen wir zum Beispiel, die Zahl der landwirtschaftlichen Blumenproduktion beläuft sich auf etwa 1,4 Milliarden Schnittblumen pro Jahr. Das ist gewaltig. Und vor einem Zeitli, ich weiß nicht, ob der Wert noch stimmt, aber vor einem Zeitli sind 90% der Zitrusfrüchte, die in Europa konsumiert werden, sind aus Israel gekommen. Das ist gewaltig. Also ihr Lieben, das sind Beispiele von Prophezeiungen aus der jüngeren Geschichte. Ab 1882. Und das ist eine neue Geschichte. Das kann man selber noch recherchieren. Ich meine, was vor 2000 Jahren war, kann man nicht mehr selber recherchieren. Aber das sind jetzt von der neueren Geschichte. Und seit 1882 haben sich mehr als 175 Prophezeiungen vor unseren Augen erfüllt. Fein, säuberlich von der Bibel vorher aufgeschrieben. Übrigens, wer sich mit dem befasst, es gibt ein Buch, das heisst «Leben wir wirklich in der Endzeit». Da hat der Autor sich Mühe gemacht, 175 Prophezeiungen ab 1882 genau auszuführen. Das hat die Bibel gesagt und da ist in die Geschichte eingetreten. Also das, und 1882, da kann man nicht sagen, ja, die Bibel ist irgendwie noch ein bisschen angepasst worden. Das hat man im Nachhinein geschrieben. Das geht nicht, oder? Also Hammer interessant. Ich kann also sagen, also ich muss sagen, die Bibel ist unvergleichlich. Ist einzigartig. Jetzt kann vielleicht noch jemand einwenden. Vielleicht sagt das jemand. Gut, die Verheißungen akzeptieren wir, stehen da, aber die haben sich zufällig erfüllt. Zufälligerweise erfüllt. Also wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, ob das wirklich zufälligerweise möglich ist. Ich denke, wenn wir kein mathematisches Genie sind, können wir auch abschätzen, das ist eigentlich fast nicht möglich. Aber es hat einen Wissenschaftler, der ein Film gemacht hat, zum aufzeigen, wie unwahrscheinlich das ist, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass das zufällig passiert ist, die über 3000 Prophezeiungen. Und das Film, das schauen wir jetzt kurz.
Guten Tag. Wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch 2,5 Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben. Aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50%, dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5. Und das 3268 Mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wow. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als 2, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal Nonmilliarden Ameisen zufällig die einzige rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.
Ja, ist schon noch eindrücklich. Also ich meine, ich kann das nicht nachprüfen, ob die Berechnung stimmt. Selbstverständlich müssen wir das selber machen. Aber es sind Wissenschaftler hinter dem Film gestanden, wo ich jetzt schon davon ausgegangen, dass das schon stimmt oder nicht so falsch kann sein. Also ja, wir haben gesehen, also heute Morgen, die Entstehung und die Überlieferung von der Bibel ist an sich schon ein Wunder. Dass über so grosse Distanzen hinweg haben die Autoren gelebt, die Zeiträume und so viele Personen haben daran geschafft und trotzdem ist die Bibel so eine grosse Einheit. Und der Vergleich mit den alten Schriften, wo wir haben, zeigt, dass wir heute noch die gleiche Bibel haben wie vor 2000 Jahren. Also sind Sachen, die man einfach so kann mal festhalten kann. Und jetzt zeigen uns die über 3000 erfüllten Prophezeiungen auch, das Buch ist nicht einfach nur erstaunlich, sondern es ist wirklich, es stammt von Gott. Es ist aus seiner Federn. Also was ich da in der Hand habe, die Bibel da, das kommt von Gott. Gott hat die aufschreiben lassen, wenn wir es gesehen haben, inspiriert durch seinen Heiligen Geist, weil er durch das will zu uns reden. Gott will durch das Buch zu dir reden. Und die grosse Frage ist natürlich, ja, was will Gott mit der Bibel zu dir, zu uns sagen? Was will er uns sagen? Und einer von diesen Versen, der das auch schön ausdrückt, das steht in Johannes 3,16. Fängt an, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und damit fängt es an, Gott sagt, hey, ich bin Gott und ich habe dich so fest lieb. Ich habe dich gemacht und du bist mir so wichtig. Und ich möchte mit dir leben. Ich möchte dein Gott sein. Ich möchte für dich sorgen. Ich möchte dir zeigen, was gut ist für dich und wo dein Leben durchgehen soll. Und ich möchte, dass du mir vertraust und dass du die Ewigkeit bei mir verbringen kannst. Das ist unwahrscheinlich, was für eine Botschaft. Und dann geht es ja noch weiter. Es heisst dann, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist eigentlich das Kernstück der Bibel. Dass Jesus Christus bereit war, in die Welt jetzt zu kommen und an unserer Stelle sein Leben zu lassen. Für uns zu sterben und zu verstehen am dritten Tag, weil er uns liebt. Und weil er mit uns eine tiefe Beziehung eingehen will. Aber jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, und wahrscheinlich merken wir das auch, wir sind nicht heilig, wir sind nicht perfekt, wir können vor Gott nicht bestehen, weil wir zum Teil Sachen machen, wo ihm missfallen, wo uns von ihm trennen. Und jetzt hat Jesus gesagt, und ich gehe in den Tod für dich, um deine Schuld aus dieser Welt rauszutragen. Das ist mega. Er hat die Möglichkeit bewirkt, dass wir Vergebung bekommen und ein neues Leben. Die wunderbarste Beziehung könnt einsteigen mit dem lebendigen Gott, mit dem, der die ganze Welt gemacht hat. Und wenn wir, Jesus, unsere Schuld eingestehen, einfach in einem einfachen Gebet, das ist eigentlich unscheinbar, aber wenn wir ihm das eingestehen dazu stehen und ihn bittet, komm in mein Leben hinein, dann wird etwas passieren, was du erfährst. Du wirst in diese Beziehung können einsteigen, du wirst eine real erfahrbare Beziehung mit Gott haben. Es ist nicht nur Theorie. Sonst wären wahrscheinlich wenig von uns da. Es ist nicht nur Theorie, es ist erfahrbar. Dass Gott mit deine Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, ich bin da und ich nehme dich zu mir in die ganze Ewigkeit im Himmel. Das will Gott uns zeigen durch die Bibel. Das ist das Evangelium. Das ist der Kern vom Ganzen. Ja, wir haben viel gehört jetzt heute Morgen. Und das ist ja normal uns auch nicht das Thema, wo man so schnell geht, grundlegende Entscheidungen trifft. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch gut. Und darum lade ich dich ein, komm am nächsten Sonntag wieder. Beschäftig dich mit dieser Thematik. Gerade die Grundfrage, warum lädt Gott ein Leid zu? Wie muss man mit dieser Frage umgehen? Ich meine, wenn man jetzt allgemein darüber nachdenkt und es einem nicht betrifft, dann kann man noch ein bisschen diskutieren. Aber wenn du selbst betroffen bist, hey, warum lädt Gott Leid zu? Oder die Woche darauf auch. Ja, irgendwie würde ich schon noch gerne glauben, aber ich habe da schon noch Zweifel. Wie muss ich mit diesen Zweifeln umgehen? Komm wieder, beschäftig dich. Sag Gott, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann red zu mir. Und vielleicht hast du auch jetzt eine Frage heute Morgen, dann kannst du gerne auf mich zukommen, wenn es fertig ist. Ich bin im Ausgang und kannst gerne zu mir kommen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir viel, viel Mal, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass die Bibel hast entstehen lassen, durch den Heiligen Geist auch, dass du die Menschen auch gebraucht hast, die das haben aufgeschrieben. Und Herr Jesus, du hast das gemacht, weil du uns etwas sagen willst. Weil du jeden Menschen ja, im Blick hast und du willst uns ansprechen. Du hast etwas ganz, ganz Wertvolles für uns parat. Ich bitte dich, Herr Jesus, hilf, dass wir noch mehr oder überhaupt anfangen, das Suchen, uns ausstrecken danach. Und hilf, dass wir in der nächsten Zeit auch merken, das ist wirklich der gute Weg, der richtige Weg. Dass wir uns ganz öffnen können. Danke vielmals. Du bist ein guter Vater. Amen.